Vernetzt. Der Telekom-Podcast Impuls.
Hallo und herzlich willkommen zum Vernetzt-Podcast der Deutschen Telekom. Mein Name ist Claudia Nehmert, Vorstand für Technologie und Innovation. Im heutigen Management-Talk begrüße ich bei mir Professor Dr. Christina Sinemus. Wir sprechen über künstliche Intelligenz, das Digitalministerium in Hessen, Beschleunigung der Digitalisierung und darüber, was Politik dazu beitragen kann. Ich freue mich sehr, dich, liebe Christina, hier begrüßen zu können. Christina Sinemus ist seit 2019 Ministerin für Digitalisierung und Innovation in Hessen. In dieser Rolle verfolgt sie das Ziel, Hessen zum Vorreiter der Digitalisierung in Deutschland zu machen. Ihre akademischen Wurzeln reichen von der Biologie und Chemie bis zur Germanistik. Und ich glaube, vielleicht erklärt auch dieser Hintergrund ein wenig, warum du so viel Fokus auf Menschen legst. Du hast gesagt, Digitalisierung ist ein großer Gewinn, aber nur mit den Menschen für Menschen. Und ich muss sagen, ich sehe das absolut genauso und spreche gerne von Human-Centered Technology. Liebe Christina, ganz herzlich willkommen.
Dankeschön. Und vielen Dank für die freundliche Anmoderation, liebe Claudia.
Ja, ich freue mich jetzt auf unser Gespräch. Während wir das hier aufnehmen, sind wir ganz kurz vor der Bundestagswahl. Und es heißt ja, Deutschland hinkt hinterher in vielen Dingen, aber auch bei der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung. Auf der anderen Seite sind natürlich viele Dinge auch vorangegangen, nicht? Der Ausbau der Infrastruktur, in der IT- und Telco-Branche wurden viele neue Jobs geschaffen. Und man muss sagen, Deutschland ist, was Basistechnologien und Forschung bei KI anbelangt, sehr gut. Auf der anderen Seite sind aber 90% der Unternehmen abhängig vom Import digitaler Technologien und Services aus Ländern außerhalb Europas. Und deshalb wollte ich dich jetzt als erstes einmal fragen, wie blickst du eigentlich auf das digitale Deutschland im Jahre 2025?
Aus meiner Sicht ist die Bestandsaufnahme, die du gerade gemacht hast, schon ganz richtig. Wir sind an vielen Stellen tatsächlich in der Umsetzungsschnelligkeit nicht so unterwegs, so dynamisch, wie ich mir das selber manchmal wünschen würde. Das hat aber verschiedene Gründe. Also das kann man jetzt nicht nur dem einen oder anderen oder nur einem zu zögerlichen Deutschland unterstellen, sondern das ist schlichtweg auch die unterschiedlichen föderalen Strukturen, die wir haben. Ich habe ein Herz für die föderale Struktur, aber ich glaube, und so blicke ich im Moment auf unseren Digitalstandort, es würde uns an manchen Stellen sehr gut tun, eine andere Balance zwischen Zentralismus und Föderalismus hinzubekommen, weil gerade IT-Strukturen, und da spreche ich mal das Thema Standards an, sind oft hilfreich, zentral festzulegen, um sie dann föderal umzusetzen. Und ich glaube, das ist eine der wesentlichen Aufgaben, die auch in der nächsten Bundesregierung anstehen, sich anzuschauen, wie viel auch an Digitalstruktur und Verwaltungsdigitalisierungsdienstleistungen sollte ich vielleicht mehr zentral denken, Standards setzen, um sie dann föderal umzusetzen. Und das zu tun und sich hier eine ordentliche Bestandsaufnahme über wo stehen wir überhaupt, über alle Ressourcen hinweg zu verschaffen, um dann sozusagen zu überlegen, wie ich sinnvoll steuern kann. Das ist aus meiner Sicht notwendig, indem ein Digitalministerium auf Bundesebene eingerichtet wird. Es haben die meisten Parteien in ihrem Programm auch hinterlegt. Und ich hoffe wirklich intensiv, dass wir ein solches Bündelungs-, Koordinierungs- und auch Steuerungsministerium haben werden. Denn das haben wir in Hessen gemerkt. Das ist zwar nicht immer einfach als Querschnittsressort, aber es ist doch am Ende ein Stück weit effizienter, weil man an einem Strang zieht und an einer Stelle die Informationen zusammenlaufen, monetär wie inhaltlich.
Christina, da kann ich dir nur recht geben. Das Thema Standards, klarere Verantwortlichkeiten, ne, zwischen Bund und Ländern und Digitalministerium, da hast du mir meine nächste Frage schon vorweggenommen. Wie würdest du das sehen? Hilft ein solches Digitalministerium auf Bundesebene, die Digitalisierung zu beschleunigen und auch Verwaltungsvorschriften zu entschlacken?
Es ist essentiell. Es geht gar nicht mehr ohne, aus meiner Sicht. Ich nehme mal das Beispiel KI jetzt an der Stelle. Ich war als hessische Digitalministerin sehr viel in Brüssel unterwegs rund um den AI Act und habe auch immer wieder unsere Forderungen dort artikuliert. Für mich ist es ganz wichtig, dass wir einerseits Regeln haben in Europa, aber andererseits müssen sie so sein, dass sie nicht die Innovationskraft unseres Landes einschränken. Und deswegen war es mir ganz wichtig, in ganz vielen Stellen auch immer wieder dort aufzutauchen und zu sagen, hier, ich habe 5 Startup-Unternehmer, die sagen euch jetzt mal, wenn ihr es so machen würdet, dann werden wir eingeschränkt in unserer Entwicklungsmöglichkeit. Und oft ist in diesen Gesprächen, dann wurde so hinter vorgehaltener Hand mir gesagt, sagen Sie mal, das ist ja toll, dass Sie da so eine klare Meinung haben, aber die Bundesmeinung kommt bei uns nicht so klar an. Und da habe ich nochmal nachgefragt, warum denn nicht? Ja, weil schlichtweg die Zuständigkeiten auf 3 unterschiedliche Ressorts verteilt sind. Das können wir uns nicht mehr leisten. Wenn 3 unterschiedliche Ressorts mit unterschiedlichen Farben vielleicht auch noch mit unterschiedlichen Thementiefen dort Unterschiedliches sagen, dann werden wir Europa nicht in eine Gangart voranbringen. Und das muss doch unser Blick am Ende des Tages sein. Wir müssen europäisch stärker und anders aufgestellt sein. Und dazu brauchen wir eine starke Stimme der Bundesregierung, Republik auch auf europäischer Ebene, und das geht aus meiner Sicht einzig und alleine, wenn ich ein Querschnittsministerium mit auch Zuständigkeiten, eindeutigen Zuständigkeiten für unsere Zukunft habe. Dazu gehört nicht nur die Verwaltungsdigitalisierung und die digitale Infrastruktur, das ist aus meiner Sicht eine Basis, sondern dazu gehören auch Zukunftsthemen wie KI oder auch wie Quantencomputing, aber auch wie wir die digitale Innovation und Transformation unserer Wirtschaft schaffen. Und auch das geht nur in der Kooperation verschiedener Ressorts, die dann über ein solches Digitalministerium gebündelt und gesteuert würden.
Und Christina, ich muss sagen, ich sehe das 100% genauso. Für mich ist das eine notwendige Voraussetzung dafür, hier mehr Wumms zu entfalten und zu einer KI-Umsetzungsrepublik zu werden. Kommen wir vielleicht mal auf deine Erfahrung mit dem Digitalministerium hier in Hessen. Hessen schneidet im Länderranking gut ab. Unter den Top 5. Was würdest du sagen, was läuft in Hessen besser als anderswo? Oder auch umgekehrt, wo siehst du auch noch Handlungsbedarf?
Ich denke, dass es bei uns auch deswegen ganz gut läuft, weil wir eben diese Zuständigkeiten an einer Stelle für auch die Verwaltungsdigitalisierung im Digitalministerium gebündelt haben. Denn wenn ich das geteilt hätte und ein Teil der Umsetzung für den kommunalen Bereich und auch die Anbindung an die Kommunen im Innenministerium, wie das ganz klassisch der Fall ist, und dann der strategische Teil im Digitalen bleibt, dann kann man einfach nicht so gut zusammenwirken. Also insofern ist das Zusammenführen all dessen, was Verwaltungsdigitalisierung bedeutet, nämlich Infrastruktur, kommunale Ansprache, aber auch die Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes jetzt in dem Fall an einer Stelle hilfreich. Was aber auch aus meiner Erfahrung in der Vergangenheit eine ganz große Rolle gespielt hat, ist, dass wir uns im Digitalministerium so versucht haben aufzustellen, dass wir, man sagt so schön, zielgruppenspezifisch versucht haben, die Dinge zu denken. Wir haben nämlich überlegt, wer am Ende hat dann einen Nutzen davon und wie kann ich den Nutzen von hinten gedacht am besten unterstützen. Das heißt, wie kann ich beispielsweise zusammen mit den Spitzenverbänden, den kommunalen Spitzenverbänden, Dinge einrichten, die allen helfen? Dazu gehören kommunale Beratungsstellen, die wirklich vor Ort den Kommunen helfen, diese schwergängigen Verwaltungsdigitalisierungsmaßnahmen umzusetzen. Dazu gehört, dass wir alle Kommunen, und das war am Anfang nicht ganz einfach, das wollten die nämlich nicht so gerne, weil man ja auch selbstbestimmt unterwegs sein möchte, was ja auch richtig ist. Aber wir haben den Kommunen mit 2019 eine standardisierte Software angeboten. Mhm. Wir haben gesagt, das ist die Software, die bitte alle nutzen. Wir bezahlen die als Land, wir lizenzieren die ein und ihr könnt sie kostenfrei nutzen. Wenn eine Kommune gesagt hat, ich bin schon so gut aufgestellt, dass ich das nicht brauche, kann sie das natürlich selbstverständlich tun. Aber wir haben dafür sehr geworben und unsere Kommunen haben fast durchgängig jetzt diese standardisierte Software, um darauf dann die Verwaltungsdigitalisierungsaufgaben umzusetzen. Und somit hat man eine andere Form von Vernetzungsmöglichkeiten und man hat eine andere Form von Hilfestellung. Heißt erstens auch, wir uns darum zu kümmern, dass hier Standards möglich sind und wir auch Kosten übernehmen. Zweitens, dass wir in die Kommunen gehen und mit denen auch die Bedarfe eruieren. Denn am Ende des Tages sind die Kommunen ja diejenigen, die die Bürgerinnen und Bürger dann bedienen. Und das ist mein Ziel. Bürgerinnen und Bürger sollen den Nutzen, den Alltagsnutzen von Digitalisierung spüren. Und das geht nur, wenn wir es überall verfügbar machen und das so schnell wie möglich.
Das finde ich super. Apropos Alltagsnutzen für die Bürger und Bürgerinnen. Was würdest du sagen, welche Verwaltungsdienste aus Sicht der Bürger und Bürgerinnen laufen denen jetzt schon konkret besser?
Also wir haben das Thema Führerschein beispielsweise, den ich digital beantragen kann. Wir sind auf dem Weg, die EID, also die Anmeldemöglichkeit durch den Personalausweis in entsprechender Weise umzusetzen. Das läuft besser. Und es sind auch ganz platte Beispiele, die tatsächlich auch laufen. Anmeldung von Hundesteuer. Auch das sind alles so digitale Anwendungen, die laufen. Und man glaubt gar nicht, wie viele Menschen Hunde haben und sich darüber freuen, dass das mit dem Thema schneller geht. Also das sind nur so zwei, drei Beispiele. Es geht aber auch mit Eintragung von Ehen und Ähnlichem. Dennoch sind wir noch nicht 100% digital. Und mein Bild, nämlich den Führerschein oder den Personalausweis vom Sofa aus zu Hause zu beantragen und das ohne drüber nachzudenken, dass das wirklich auch angenommen wird, bis dahin, glaube ich, ist es noch ein Schritt. Das funktioniert in anderen Ländern besser. Es funktioniert aber auch, glaube ich, an manchen Stellen bei uns etwas schwergängiger, weil viele Bürgerinnen und Bürger doch noch so eine gewisse Hürde haben, alles ganz digital machen zu wollen. Und das, glaube ich, ist noch ein Prozess, den wir auch aktiver begleiten müssen, wo wir die Nutzenerlebnis nochmal viel deutlicher auch nach vorne stellen müssen. Und das geht schlichtweg nur dadurch, dass man Menschen es erleben lässt.
Also als Bürgerin wünsche ich mir das. Jetzt komme ich mal von der digitalen Verwaltung zum Thema Innovation. Große Innovation entsteht ja vor allen Dingen in dynamischen Clustern. Clustern, in denen einige große, erfolgreiche Unternehmen zusammen mit Start-ups und Grown-ups und Akademia zusammenarbeiten. Zum Beispiel die Deutsche Telekom fördert über 1000 Start-ups, viele davon mit KI. Was denkst du, welche politischen Anreize oder Rahmenbedingungen sollte gesetzt werden, um das Thema Innovationsdynamik, Investitionen in Wachstum, Venture Capital noch stärker in Deutschland zu forcieren?
Ich glaube, dazu brauchen wir in Deutschland noch an ganz vielen Stellen viel mehr Leuchttürme, die genau das tun. Nämlich die Verbindung zwischen einerseits kreativen, innovativen Köpfen in Hochschulen, andererseits Förderkulissen, die im Anschub helfen. Und wir brauchen dann vor allen Dingen, und ich glaube, diese Form der Anwendungsorientierung, da kann man noch einiges mehr zu tun. Wir brauchen die Skalierung und wir brauchen die Skalierung in Deutschland. Deswegen sind wir im Digitalministerium den Weg gegangen, dass wir gesagt haben, wir werden ein eigenes Förderprogramm aufsetzen und dieses Förderprogramm heißt Distral, in dem wir ganz konsequent die Startup-Unternehmen unterstützen, die vor allen Dingen auch Innovationen im Bereich KI oder digitale Transformation entweder in ihrer Prozessdynamik oder in der Entwicklung neuer Ideen nutzen wollen. Den ersten Bescheid habe ich 2020 einem kleinen Doktorandengruppe an der TU Darmstadt übergeben, die den laufenden Rollstuhl entwickeln wollten, mithilfe von KI und eben auch Maschinenbautechnik, dass nämlich derjenige, der drin sitzt, sich selbstständig zum Beispiel in einen Bus bewegen kann oder idealerweise irgendwann vielleicht auch Treppen laufen kann. Wir haben Prozesse, wo beispielsweise digitale Ansagen an Bahnhöfen und Flughäfen von einem kleinen Unternehmen, Sittich heißt das in Frankfurt, bisher gemacht wurden, die gesagt haben, wir müssen hier auch Möglichkeiten finden, mit Hilfe von KI zu übersetzen und auch zu internationalisieren und diesen Prozess sozusagen KI zu nutzen in einem skalierbaren Produkt. Das haben wir über Distral finanziert. Das Unternehmen hatte damals 5 Mitarbeiter, mittlerweile sind es über 15, sind international unterwegs. Und solche Startups in der ersten Phase mit ihren neuen Produkten oder Prozessen zu unterstützen, diese Förderkulisse haben wir im Digitalministerium aufgebaut und haben 150 Unternehmen unterstützen können. Aber jetzt ist ja der nächste Schritt genau die Skalierbarkeit. Und da, glaube ich, scheitern wir an manchen Stellen an der Verfügbarkeit derer, die investieren wollen. Und dieses Invest an Venture Capital, das ist für mich immer noch ein noch nicht so ganz zu lösender gordischer Knoten. Denn wenn man sich mal anguckt, wie viel Kapitalverfügbarkeit wir hier in Deutschland hätten und wie viel dann tatsächlich investiert wird in Startups, da ist da doch noch ein riesen Gap zu füllen. Und ich glaube, man kann dieses Gap nur füllen, wenn man nicht nur eine Spitzenposition im deutschen Startup-Ökosystem, und wir gehören mittlerweile dazu hier in der Rhein-Main-Region, zeigt, sondern wenn man auch ganz aktiv unterwegs ist. Wir haben beispielsweise eine Messe Innovation Meets Finance auf den Weg gebracht, wo die ganzen Startup-Unternehmen sich präsentieren konnten in Pitches, aber auch mit im Ausstellungsraum, und wir dann potenzielle Investoren eingeladen haben. Das hat schon geholfen. 5 bis 10 haben dann auch tatsächlich eine Finanzierung bekommen. Das reicht aber noch nicht. Und deswegen glaube ich, um zu meinem Anfangspunkt zu kommen, wir müssen viel mehr analoge Orte und Leuchtturmorte à la Unternehmertum in München, aber auch andere in Berlin, haben wir ja auch eine relativ sichtbare Start-up-Kultur. Solche Leuchtturm müssen wir noch mehr sichtbar machen, um dann auch Venture Capital zu attraktivieren. Aber wir brauchen auch private Unternehmen, Einzelinvestoren, die zeigen, dass sie Zutrauen zu den Innovatoren, zu den Startups und in dieses Land haben. Und da, glaube ich, müssen wir nicht nur einen Optimismus verbreiten, sondern auch mehr Sichtbarkeit auf den Weg bringen. Das wollen wir hier tun. Wir werden hier im Rhein-Main-Gebiet auch einen analogen Ort entwickeln, wo eben Campus of Digital Transformation gelebt werden soll. In München passiert das, in Berlin passiert das, in Stuttgart haben wir mit dem IPAI auch einen solchen Ort. Und jetzt geht es nicht darum, und das ist mir noch ganz wichtig, wesentlicher Punkt. Jetzt geht es nicht darum, dass der eine sagt, ich bin aber besser als der andere, sondern dass wir uns unterhaken und sagen, wir in Deutschland sind gut, weil die einen können das besser und die anderen das. In Frankfurt sind wir ein herausragender Finanzplatz. Wir haben Pharma, wir haben Mobilität und Logistik. In München haben wir andere Schwerpunkte und in Stuttgart wieder andere. Und das gemeinsam als sozusagen Sichtbarkeit, die Spitze des Eisberges auch außerhalb von Deutschland zu zeigen, wir können was und wir wollen was und wir wollen vor allen Dingen hier was. Das ist eine große Aufgabe und das ist auch mein Appell an die nächste Bundesregierung. Lasst uns diese Innovatoren und diese Kreativität bitte nicht auf der Ebene der Forschung und der Erstentwicklung stecken bleiben, sondern lasst uns versuchen, Venture Capital hierher zu holen. Lasst uns versuchen, hier wirklich auch Kapitalgeber zu finden. Und dazu muss man ein bisschen nicht nur an sich, sondern auch an dieses Land glauben. Und ich glaube nicht nur an Deutschland, ich glaube auch an Europa. Und wenn wir diesen europäischen Gedanken dessen, was wir schon immer gut konnten, nämlich Technik auch wirklich entwickeln und dann auch in die nächste Umsetzungsstufe zu bringen, wenn wir das auch in dem Bereich KI und Quantencomputing deutlich nach vorne bringen, haben wir eine große Chance.
Ja, Christina, wir sind ja wirklich sehr, sehr gut in der Erfindung und in der Anfangsphase, in der Creation. Und ich stimme mit dir überein, das muss sichtbarer werden. Nicht? Diese Begeisterung dafür, was hier cool ist. Nicht? Nehmen wir so ein Startup wie Black Forest Labs oder Aleph Alf, das muss stärker klar sein. Aber dann, und du hast das auch angesprochen, haben wir dieses große Thema Skalierung. Skalierung und Wachstumsgeld, private Investitionen in Wachstum, wo sicherlich auch mehr Geld über Pensionskassen kommen kann. Aber ein Punkt scheint hier auch der Fall zu sein, die Kosten des Scheiterns, da gibt es eine ganz interessante Studie zu, in Deutschland sind viel höher als in anderen Ländern. Und das ist ein Grund, warum es, ist jetzt auch wieder Bürokratie, teilweise so eine Investitionszurückhaltung in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern geht. Und ich habe noch ein weiteres Thema dabei, das ich mit dir ansprechen wollte. Das ist der Staat als Ankerkunde. Das funktioniert in den Vereinigten Staaten sehr gut, dass letzten Endes gerade der Staat, dem hier eine wichtige Rolle zukommt, auch bereit ist, dann tatsächlich Technology Made in Europe einzukaufen. Weil faktisch ist es oft so, dass auch die Verwaltung oder das Militär gerne aus Regionen außerhalb Deutschlands dann seine Technologien bezieht. Wie siehst du das Thema Staat als Ankerkunde?
Das sehe ich sehr positiv und ich glaube, dass an der Stelle auch wir mehr Zutrauen zu den Erfindern und zu denen, die hier auch wirklich unterwegs sind, haben müssen. Nicht nur das, sondern dass wir da vielleicht auch in den Ausschreibungsverfahren entsprechenderweise formulieren müssen. Das kann man ja. Man kann ja sagen, dass man einen Vorzug sozusagen den Anbietern im eigenen Land oder im europäischen Land oder zumindest kann man das einschränken. Und ich glaube, diese Einschränkung sollten wir an vielen Stellen tun, wenn es jemanden gibt, der genauso die Kriterien erfüllt und noch aus dem eigenen Land kommt, sollte hier auch in der Priorität bei Vergabeverfahren durchaus eine Rolle spielen und man sollte diese Priorität auch nutzen. Ich glaube auch, dass der Staat da an manchen Stellen viel experimenteller werden muss. Warum nicht auch einfach mal einen Wettbewerb ausschreiben zwischen den Großen, ja, ob es nun deutsche, europäische oder ausländische sind und dann auch unserem die Chance geben, einen solchen Wettbewerb zu gewinnen. Ich meine, dass wir hier an vielen Stellen etwas unkonventionelleres Denken in der Zukunft brauchen, weil das Digitale wird uns in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch ganz viele Möglichkeiten bereithalten. Und das ist kein Silo, sondern das ist tatsächlich ein ganz großes Feld an Möglichkeiten, die man auch versuchen sollte, so zu eröffnen, dass sie maximal nutzenbringend sind.
Ja, und die großen Themen sind natürlich Quantencomputing, das ganze Thema Entwicklung der künstlichen Intelligenz jetzt in Richtung der KI-Agenten, die ja sehr viele Themen noch mehr erleichtern für besseres Kundenerlebnis und höhere Produktivität und Sicherheit. Kannst du mal ein paar Themen oder Projekte nennen aus deiner Erfahrung in Hessen zum Thema Projekte mit künstlicher Intelligenz, wo du sagst, wow, das hat mich hier besonders begeistert?
Ja, ich hatte eben gerade ja schon das Thema Sittich angesprochen, die eben diese Digitalprojekte gemacht haben. Wir haben auch noch ein anderes Projekt, was ich auch ganz toll fand. Ein kleines Unternehmen in Nordhessen, Feli heißen die, und die haben sozusagen eine In-house-Wohnungssensorik so entwickelt, dass Menschen, die dann manchmal auch pflegebedürftig wären oder sind, aber eigentlich noch in eigenen vier Wänden ganz gut klarkommen, dort bleiben können. Also Sensorik auf der Herdplatte, Sensorik beim Aufstehen, Sensorik im Badebereich, so verprobt, dass ich einerseits mit einer App wirklich auch als Familienangehöriger sehen kann, ist alles in Ordnung. Aber wenn irgendwas Ungewöhnliches passiert, dass darüber dann sofort der Notruf angerufen wird. Das ist eine echte Lebensqualität für diejenigen, die nicht in ein Heim wollen, sondern zu Hause bleiben wollen und denen man damit die Möglichkeit behalten kann, dort zu bleiben. Das finde ich wirklich ganz toll. Es gibt auch noch andere Projekte. Im Bereich Roboting zum Beispiel gibt es sogenannte Feuerwehrroboter, die mithilfe von KI dann auch den Raum messen und genau sehen, okay, da sollte jetzt der Feuerwehrmann entweder hin, um akut das Feuer zu löschen, das sieht man ja dann, wird per Video übertragen, oder eben genau da nicht. Was ich auch toll finde, ist ein kleines Startup, die heißen DigiSapiens aus Langen. Die haben eine KI-Sprachtechnologie entwickelt, die über Zuhören die Leseflüssigkeit eines Menschen detailliert messen und dokumentieren kann und damit mithilfe dieses Programmes gerade diejenigen, die schlecht lesen können, langsam heranführen in das Besserlesen-Lernen. Also es gibt Apps, die die Risikobewertungen in der Kardiologie mithilfe von künstlicher Intelligenz machen, ob man möglicherweise ein Muster hat, was Herz-Kreislauf-Erkrankungen herausbildet. Aber es gibt auch, was ich auch toll finde, du hast ja auch Kinder, eine App, die Kinder so überwacht, dass der plötzliche Kindstod verhindert werden kann. Also das sind alles ganz breite Möglichkeiten der Anwendung in jedem unserer gesellschaftlichen Alltagssituationen. Ich könnte noch einige nennen, auch Mobilitäts-Apps und. Digitale Rathäuser, die man vollständig digital entwickelt und in denen man sich dann bewegen kann. Das sind alles Themen, die uns in der Zukunft hoffentlich alltäglicher begegnen und auch selbstverständlicher werden in der Nutzung. Es hört sich jetzt alles so ein bisschen an, als ob das in 10 Jahren kommt. Nein, es steht schon vor der Tür und das kann man jetzt schon praktisch nutzen.
Ja, das ist praktisch real und jetzt in der Gegenwart sehen wir die Dinge, dass KI uns so viel schneller macht und auch hilft beim Fachkräftemangel, dass es hilft bei dem Thema Teilhabe, was du gerade gesagt hast, nicht? Menschen, die lesen lernen oder auch eingeht auf spezielle Bedürfnisse von Menschen. Ich glaube an ein Riesenpotenzial im gesamten Gesundheitswesen. KI macht uns sicherer. Zum Beispiel bei uns ohne KI könnten wir uns gar nicht gegen 50.000 Angriffe pro Minute auf unser Netz schützen. Und das ist alles jetzt realisiert. Und ich glaube, die große Frage ist, und da hatten wir eben drüber diskutiert, wie bringt man das in Skalierung, damit mehr Menschen den Nutzen wirklich spüren können. Kommen wir mal von der KI-Anwendung zur Infrastrukturförderung. Christina, ich weiß, das liegt dir sehr am Herzen, denn KI-Innovationen brauchen Infrastruktur. Wir haben 10 Millionen Glasfaseranschlüsse gebaut. Es gibt 98% 5G-Abdeckung. Auch dafür haben wir KI genutzt. In Hessen liegt ja einer der größten Knotenpunkte in Europa. Und es gibt auch eine Taskforce hier zwischen europäischen Unternehmen, die sich mit der Frage einer souveränen Cloud- und KI-Infrastruktur und Rechenzentren dann befasst. Deshalb die Frage an dich, was braucht es aus deiner Sicht, um die Infrastruktur, die ja zwingend notwendig ist, um sichere KI-Anwendungen drauf zu haben, zu stärken? Und ein ganz wichtiger Punkt gerade hier in Deutschland ist natürlich auch die Frage der Betriebs- und Stromkosten. Dabei muss man fairerweise sagen. Wie siehst du das Thema?
Das ist ein komplexes Thema, weil da unterschiedliche Bereiche zusammenspielen. Das eine, du hattest es gerade schon gesagt, ist das Thema Strom. Das zweite ist aber auch Aufbau eines Rechenzentrumstandorts. Wenn ich ein Rechenzentrum genehmige, ist das oftmals ein langer Prozess. Den gilt es aus meiner Sicht auch zu verkürzen und möglicherweise auch in einen gesamtdigitalen Prozess zu bringen. Du kennst das Thema Breitbandportal. Hessen hat zusammen mit Rheinland-Pfalz eine sogenannte digitale Antragsstrecke, das Breitbandportal, entwickelt. Dadurch haben wir tatsächlich Zeiteinsparungen in sozusagen der Beantragung bis Umsetzung von bis zu 3 Monaten. Und auch das könnte man adaptieren. Das wäre eine genehmigungs- und regulatorische Frage, in denen man eben auch hier voll digitalisiert. Und das sind verschiedene Ebenen, die zusammenkommen. Das zweite ist, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir in der Rhein-Main-Region den europäischen Rechenzentrumstandort, du hattest DKIX schon genannt, als die Internetknoten, der europäisch die Nummer 1 ist, dass wir den stärken müssen. Und stärken, das ist das, was wir auch machen müssen. Nicht nur den Rechenzentrumstandort als Standort stärken, sondern auch überlegen, und auch das hattest du schon genannt, wie können wir in eine digitale Souveränität diesen Standort, aber auch unsere Infrastrukturanwendungen bringen. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt noch zeitlich es schaffen, in eine eigene Cloud-Struktur, in eine einzelne eigene Cloud-Struktur, die es nur hier gibt, uns zu entwickeln. Ich bin da
eher
skeptisch.
Nein.
Ich glaube, wir müssen uns auf andere Bereiche konzentrieren. Das können die Applikationsanwendungen sein. Und sowohl für KI als auch für Quanten brauche ich die entsprechende Recheninfrastruktur. In diese müssen wir investieren. Und das an diesem Standort. Das eine ist, dass wir tatsächlich mehr Rechenzentrumskapazität sowohl zentral als auch dezentral zur Verfügung stellen müssen. Ich kann ja auch ein Rechenzentrum, wir haben hier 1, 2 Beispiele, auch außerhalb von Frankfurt bauen, in Hattersheim, in Hanau. Da gibt es sogar eines, was energieneutral ist und gebaut wurde, diese Standorte weiterzuentwickeln. Aber auch das Thema Stromnetzausbau. wir sind hier in einer desaströsen Lage. Wir brauchen einen zügigeren Stromnetzausbau. Und auch das ist, glaube ich, über alle Parteien hinweg oder den größten hinweg Konsens. Wir müssen hier die Preise reduzieren. Wir sind nicht mehr wettbewerbsfähig. Der Energiepreis, vielleicht müssen wir einen Industriestrompreis haben, damit eben hier Wirtschaft vor allen Dingen sich entwickeln kann. Also insofern Beschleunigung von Planungs- und Baugenehmigungsverfahren, indem man es auch voll digital macht, zügiger Stromnetzausbau, Reduzierung der Energiekosten, aber drittens auch den Rechenzentrumstandort als Standort, als europäischen Standort stärken, indem eben mehr Applikationen auch hier gerechnet werden und damit auch die Innovation und die Daten im Land bleiben.
Ja, ich glaube übrigens gerade bei dem Thema Cloud-Infrastrukturen, um das nochmal aufzugreifen, wichtig ist, dass es Alternativen gibt und nicht einseitige Abhängigkeiten von bestimmten Providern, sodass man mehrere Möglichkeiten hat, das zu machen. Das
ist übrigens auch Teil unserer Strategie. Wir haben ja in Hessen in der Koalitionsverhandlung, wo ich sein durfte, verhandelt eine Multi-Cloud-Strategie.
Genau.
Und ich glaube, das ist der richtige Ansatz. Und diesen Ansatz dann auch von hinten gedacht auf Bundesebene zu entwickeln und dann mit den Ländern umzusetzen, das wäre auch ein Wunsch, der ein zukünftiges Bundesdigitalministerium ging.
Ja, aber das Thema Beschleunigung wiederum des Ausbaus, ich glaube in der Tat, Christina, ist mittlerweile breit angekommen. Jetzt kommst du drauf an, diese Erkenntnis, wir haben ja oft auch gar kein Erkenntnisproblem, sondern das dann auch umzusetzen. Und ich sehe das auch so, das wird eine wichtige Aufgabe eines dann hoffentlich eingesetzten Digitalministeriums geben. Vielleicht, da wir uns dem Ende nähern, zum Schluss noch ein Thema Vertrauen. Vertrauen in neue Technologien. Und gerade auch Vertrauen in künstliche Intelligenz. Wir haben kürzlich eine Studie gemacht mit 13.000 Menschen in Deutschland, anderen europäischen Ländern und in den Vereinigten Staaten. Und interessanterweise kam da in Europa und in Amerika etwas sehr Ähnliches heraus. Nämlich, dass sehr viele Menschen fasziniert sind von den Möglichkeiten von KI und sie auch gerne nutzen. Andererseits aber auch sehr viele Menschen sich Sorgen machen und insbesondere das Thema Transparenz und ethischer Umgang damit genannt haben. Übrigens sowohl in Amerika als auch in den europäischen Ländern. Wie siehst du das? Wie kommen wir mit großer Innovationskraft und Wumms zu tatsächlich verantwortungsbewussten Anwendungen von Technologien?
Ich finde das einen ganz wichtigen Punkt, gerade bei der Nutzung von Technologien, wo ich mit hoher Entwicklungsgeschwindigkeit und dann eben auch Anwendungsnutzbarkeit rechnen muss. Und das ist KI. Und das haben wir oder habe ich als einen unserer wesentlichen Handlungsbereiche auch in der Digitalstrategie verankert. Wir sagen als roter Leitfaden bei uns in Hessen ist, Digitalisierung muss den Menschen dienen, nicht umgekehrt, was du auch am Anfang schon erwähnt hast. Und um das zu tun, muss ich das Thema Innovation und Verantwortung zusammendenken, auch Technikentwicklung und Verantwortung zusammendenken. Deswegen haben wir als eine Säule unserer hessischen KI-Zukunftsagenda als allererstes im Übrigen ein Zentrum für verantwortungsbewusste Digitalisierung gegründet. Hier findet interdisziplinäre Forschung statt, aber auch anwendungsorientierte Forschung. Hier werden Projekte entwickelt wie sogenannte Datentreuhänder, die man in der Finanzbranche nutzen kann. Also Ansätze, Möglichkeiten, um Innovation, aber auch Verantwortung gemeinsam zu denken. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn wir das schaffen, dass schon bei der Technikentwicklung, auch bei den Entwicklern sozusagen in dem Leben von Werten auch umzusetzen, dann werden wir in Europa einen Weg gehen, im Übrigen auch mit Regulierung, auch mit einem AI Act, der nämlich das Thema Verantwortungsbewusstsein, Innovation und Skalierung zusammendenkt. Und das ist diese Werteunion in Europa mit der Technik, Innovation in kreativen Köpfen zusammen in dann auch die Anwendung zu bringen. Ich bin davon überzeugt, dass das unser USP werden kann. Insofern ist es ganz wichtig, dass wir das ausbauen und immer mitdenken.
Ja, das sehe ich auch so, auch aus der praktischen Erfahrung. Dieses Tech for Good oder dieses Human-Centered Technology, wie ich das nenne, ganz wichtig ist, dass du das ganz am Anfang des Entwicklungsprozesses machst, dass das eine Selbstverständlichkeit wird, wie ich Software und Produkte entwickle. Dann entstehen dadurch nämlich auch überhaupt gar keine zusätzlichen Kosten, aber es entsteht dadurch ein Produkt, was besser ist für Menschen und was am Ende des Tages sich dann auch tatsächlich besser verkaufen lässt. Und das muss man ganz am Anfang mit einbeziehen. Das ist wie so ein Ingenieursethos, ne? So wie genau. Mediziner einen hippokratischen Eid haben, so sage ich, das ist so eine Art hippokratischer Eid für Softwareentwickler. Das ist ein Ingenieursethos, ne? Und das, was man ganz vorne am Prozess unbedingt implementieren muss.
Aber das müssen wir auch, und für die Ingenieure ist das eine, der Ingenieursethos, aber das muss auch integraler Bestandteil unserer Bildungspolitik sein. Also ich muss früh genug die Kinder, die Menschen, die Jugendlichen, die dann auf unserem Markt arbeiten werden, muss ich an diese Technologie und auch an diese Ethos-Denke mit integrierend heranführen. Und deswegen glaube ich, ist es ganz, ganz wesentlich, dass wir Bildung auch an dieser Schnittstelle KI mit in den Blick nehmen. Wir haben das getan, auch als Querschnittsressort, indem wir mit dem Kultusminister ein neues Unterrichtsfach entwickeln haben. Er ist pilotiert, jetzt räumen wir es aus, das heißt digitale Welt, wo genau dieser fächerübergreifende Ansatz, nämlich auch das Denken von einerseits Grundrechtsschützen bei KI-Innovationen, aber auch Nutzen der Menschen in der Gesellschaft voranzutreiben, mit angeboten werden sollen. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, wie wichtig hier das auch als integrales Bildungsinstrument ist.
So, da wir jetzt zum Ende kommen, eine letzte Frage, liebe Christina. Wenn du einen Wunsch frei hättest für Deutschland, was wäre das dann?
Lass uns die Zukunft von Digitalisierung gemeinsam optimistisch angehen. Wir haben viel Potenzial und lass es uns bitte nutzen und vor allen Dingen in diesem Land.
Absolut, das sehe ich auch so, die KI-Umsetzungsrepublik für den Menschen. Liebe Christina, ich danke dir ganz herzlich für dieses spannende Gespräch.
Sehr gerne.